Supermarket aisle king. Maybe baby. One of the boys. What happened last week und things you can't ask your mom. Was haben all diese Titel gemeinsam? Richtig, das sind alles Namen von Newslettern und Podcasts. Und von denen sind auch manche erst letztes Jahr zu Beginn der Pandemie entstanden. Und noch eine Gemeinsamkeit ist, dass sie alle von mir abonniert werden. Mein Name ist Theresa Hofmeister und ihr hört M94.5 to go.
M94.5 to go. Dein Thema des Tages.
Die ersten Podcasts habe ich schon vor über 3 Jahren für mich entdeckt gehabt. Newsletter kamen dann noch mal ein bisschen später dazu. Aber was ich damals echt schon richtig spannend fand, war vor ein paar Jahren noch richtig schwer zu finden. Das kann man inzwischen ja wirklich nicht mehr so behaupten, dass Podcasts zum Beispiel schwer zu finden wären, weil es gibt ja auch wirklich kaum jemanden, der in den Medien unterwegs ist und keinen Podcast oder Newsletter hat. Ich persönlich, ich bin wirklich großer Fan davon und lese in meiner Freizeit sehr gerne gut kuratierte Inhalte oder höre mir halt Essays und Meinungen von Leuten, die ich spannend finde, wirklich gern an. Und ich für meinen Teil finde gerade das Subjektive und die Meinungen sind genau das, was mich persönlich so daran interessiert. Wieso wir also so selbstpublizierte Inhalte wirklich so sexy finden und wenn ihr mehr über diese beiden Formate erfahren wollt oder wissen wollt, was zum Beispiel Memes und Pornos gemeinsam haben, dann bleibt dabei, weil darüber unterhalte ich mich heute mit Paula Landmesser vom politischen Podcast One of the Boys und Gregor Schmalzried vom Newsletter Cool Genug. Paula Landmesser und ihre Freundin Liz studieren Politikwissenschaft. Im März 2019 erscheint dann die erste Folge von One of the Boys, einem Podcast, in dem die beiden verschiedenste politische Themen und auch andere Themen, die sie spannend finden, aus weiblicher Perspektive diskutieren. Ich habe mich mit Paula darüber unterhalten, wie die Idee zum Podcast entstanden ist und was es bedeutet, als Amateurin ins kalte Wasser zu springen und sich einfach mal zu trauen, was zu starten. Ja, liebe Paula, willkommen zu diesem Interview und schön, dass du Zeit hast, mit M94.5 über deinen Podcast zu sprechen.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Du bist Studentin, du lebst in Berlin, so wie ich das verstanden habe, und du hast mit deiner Freundin Liz zusammen den Podcast Jungpolitisch One of the Boys. Erzähl doch mal ganz kurz, wer du bist, was du liebst und wieso du das machst, was du machst.
Es war schon mal eine ganz gute Einleitung eigentlich. Also ich bin Paula, ich bin 25 Jahre alt und ich studiere in Berlin. Warum mache ich den Podcast oder warum machen wir den Podcast? Also es hat eigentlich so angefangen, dass wir unsere Bachelorarbeiten schreiben sollten und im Laufe der Prokrastination dachten, man könnte auch jetzt mal ein anderes großes Projekt starten und halt dachten, ja, ein Podcast wäre vielleicht eine Möglichkeit, das Wissen, was wir im Studium haben, so ein bisschen mehr zu verbreiten und auch Leuten Zugang zu geben, die vielleicht nicht unbedingt studieren oder halt überlegen, ob sie was studieren wollen.
Hast du schon immer das Bedürfnis gehabt, dich irgendwie journalistisch auszudrücken? Also hattest du irgendwie da, keine Ahnung, schon vor dem Podcast Möglichkeiten oder Hobbys oder irgendwelche Vorlieben, wo du einfach veröffentlicht hast, wo du irgendwie deine Meinung rübergebracht hast?
Eigentlich gar nicht. Also ich fand Journalismus immer spannend als Bereich und ich lese auch super gerne Zeitungen oder schaue oder höre mir Podcasts an oder schaue mir Videoformate an, die auf jeden Fall auch ja aus dem Bereich kommen. Aber ich habe halt persönlich nie was veröffentlicht und war auch nie irgendwie in der Schülerzeitung oder so. Ich glaube auch, dass es immer viel damit zu tun hatte, dass einfach meine Rechtschreibung nicht gut genug war, dass ich immer so eine Art dachte so, okay, ich kann halt offensichtlich keinen Artikel schreiben. Und jetzt auch nicht, vor die Kamera hätte ich mich auch, glaube ich, einfach nicht getraut. Und deswegen war dieses Audioformat dann so der beste Weg wahrscheinlich, um diesen ersten Schritt zu machen, um Sachen zu veröffentlichen. Ja, aber persönlich hatte ich vorher noch keine Berührungspunkte mit Journalismus.
Wie war das dann so, das zu planen in dem Podcast, die Namen, die Folgen, auch dann, habt ihr dann ein Studio, ein eigenes oder wie nehmt ihr das auf?
Also wir waren halt am Anfang, es hat wirklich mit einer Google-Suche angefangen, also Mikrofone für Podcast, Podcast-Aufnahme, haben uns dann diverse Artikel durchgelesen und YouTube-Videos angeschaut von Leuten, die ihre Setups erklären. und haben dann erstmal einen großen Online-Einkauf gemacht, dabei auch viele Dinge gekauft, die einfach ja super schlecht waren, schlechte Qualität, dann hat es Mikrofon super doll gerauscht und wir saßen da mit Audacity, also das ist so ein Online-Bearbeitungsprogramm und es ist andauernd abgestürzt, also das war schon eine ganz schöne Herausforderung. Es war halt auch eine super große, ja, also ich fand es auch am Anfang super unangenehm, meine Stimme zu hören, weil ja, man es ja normalerweise nicht so oft tut und dann auf einmal sich anzuhören, wie man eine Dreiviertelstunde redet, total oft M sagt, sich wiederholt und dann auch Sachen dann schneiden muss. Das war schon echt ein ziemliches Learning insgesamt. Und ja, sonst haben wir uns am Anfang einfach eine Liste gemacht an Themen, die wir uns vorstellen könnten als Podcast-Themen und haben dann auch versucht, so ein bisschen zu planen, okay, wie machen wir die Mischung, wie viel Persönlichkeit geben wir da rein, wie viel erzählen wir von uns, oder halten wir das Ganze so ein bisschen anonymer. Aber es war auf jeden Fall auch, es hat sich auch, glaube ich, ganz schön verändert. Also unsere ersten Folgen, wenn ich mir die jetzt anhöre, naja, bin ich jetzt, würde ich vielleicht nicht nochmal genauso machen. Aber ich fand es auch okay, weil wir haben auch von Anfang an, war uns halt klar, dass es für uns auch eine große Lernerfahrung ist und wir sind halt keine Profis. Und ich denke, das ist vielleicht auch ganz schön, das so im Podcast zu merken, wie es auch langsam ein bisschen professioneller ist, wie die Mikros irgendwann besser geworden sind. Und wir hoffentlich auch von der Sprache ein bisschen, ja, sich das ein bisschen deutlicher und flüssiger inzwischen anhört.
Ja, ist lustig, was du beschreibst. Das kenne ich auch so gut von meinen Anfängen im Radio, so dieses seine eigene Stimme hören und voll ausfreaken, ja, und viel schneiden müssen und Audacity. Das kennen wir, glaube ich, alle so ein bisschen. ja, ihr nehmt es dann quasi einfach von euch aus dem Wohnzimmer auf.
Ja, genau. Ja, wir sitzen einfach zu Hause, am Anfang irgendwie noch auf dem Boden, haben dann irgendwann versucht, das Setup zu verbessern, hatten halt am Anfang auch nur ein Mikro, dann haben wir inzwischen zwei, aber da gibt's auch immer noch, also manchmal ist der Sound dann gut und dann sind wir zufrieden und an anderen Tagen rauscht es dann doch. Ja, aber wir nehmen es von zu Hause auf. Ja, ich glaube, so ein Studio, das wäre dann vielleicht irgendwann so der übernächste Schritt. Gerade wäre das einfach, wir verdienen halt noch kein Geld mit dem Podcast und von daher könnten wir das gar nicht umsetzen. Aber ja, von jetzt bis jetzt ist alles quasi aus dem Wohnzimmer.
Inwieweit würdest du sagen, dass der Podcast mit den Themen, die ihr gewählt habt, eine Form von Selbstausdruck für dich ist? Also wie viel von dir steckt da drin und wie wichtig ist es, um auch dich als Person irgendwie zu präsentieren?
Also ich würde sagen, es steckt eine ganze Menge von mir da drin. Es ist natürlich auch so, dass wir niemand anderen haben, der das für uns schneidet. Das heißt, wir haben auch die Deutungshoheit darüber, was in dem Podcast erlandet und was nicht. Und wenn man jetzt in der Folge vielleicht merkt, okay, ich hatte da gerade so eine Argumentation, die macht gar keinen Sinn, dann kann ich sie auch wieder löschen. Und das ist irgendwie auch so ein Gefühl von Empowerment, würde ich fast sagen, dass halt niemand nochmal drüber schaut und halt sagt, nee, das ist falsch oder das finde ich jetzt irgendwie unangebracht oder nicht witzig. Wahrscheinlich ist da auch eine sehr relativ große Fallhöhe, weil wir natürlich die Dinge veröffentlichen und dann manchmal im Nachhinein auch merken, okay, an dem Punkt war es einfach vielleicht nicht gut genug recherchiert oder da hätten wir nochmal über einen anderen Aspekt sprechen müssen. Aber letztendlich, glaube ich, ist es eine super große Möglichkeit für mich, mich selbst auszudrücken. Vor allem, weil ich ja sonst auch keinen Output in dem Sinne habe. Und das aber auch so ein Weg ist, der ganz angenehm ist. Also ich glaube, ich würde mich jetzt nicht wohl damit fühlen, immer so im Mittelpunkt zu stehen und oder immer meine Meinung überall kundzutun. Ich finde, das muss auch gar nicht sein. Und deswegen ist der Podcast da eigentlich eine ganz angenehme Möglichkeit.
Du bist ja gerade kurz schon drauf eingegangen, aber wieso wurde es jetzt eigentlich der Podcast? Ich meine, es gibt ja gerade auch echt viele andere Formate, die irgendwie jung sind, die cool sind, die sich auch irgendwie für dieses Thema anbieten würden, wie, keine Ahnung, Instagram-TV oder Newsletter boomen ja auch gerade irgendwie wieder so. Wieso genau der Podcast?
Ich glaube, das Podcast-Format bietet sich für uns vor allem deswegen an, weil wir schon auch inhaltlich in die Tiefe gehen. Und dadurch halt, wenn wir länger sprechen wollen, also ungefähr 30, 40 Minuten, das wäre wahrscheinlich was bei Instagram nicht funktionieren würde. Und ich glaube auch, dass dieses Format, also dass es halt gesprochen ist und dass es frei zugänglich überall ist. Also man kann sich den Podcast auch anhören, wenn man auf dem Weg zur Arbeit ist oder auf dem Weg ja zur Uni. Das, glaube ich, macht es das niedrigschwelliger. Ich weiß halt nicht, ob jemand jetzt Lust hätte, sich 6 Seiten durchzulesen über eine politische Theorie. Also das würde mich persönlich halt total abschrecken. Aber wenn ich dann das Gefühl hätte, okay, da sprechen 2 Freundinnen drüber und ich habe vielleicht ein bisschen das Gefühl, ich würde einfach mit dabei sitzen und denen so ein bisschen zuhören, dass das vielleicht auch mehr Leute nochmal ansprechen würde. Und ich glaube, sowas wie ein YouTube-Kanal oder so, also da wäre auf jeden Fall bei mir persönlich der Punkt, dass, und ich glaube bei Liz auch, dass wir dann, also sich dann vor eine Kamera zu setzen und zu sagen so, hey Leute, hier ist unser neues Video, das ist einfach, das, also so Influencer wollten wir halt nicht werden, also das war nie das Ziel, sondern halt mehr auch so einen kleinen Beitrag leisten.
Du hast gerade vorhin schon mal von der Fallhöhe gesprochen, was für Vor- und Nachteile gibt diese Freiheit, die dieser komplett in Eigenregie entstandene Podcast so mit sich bringt?
Also ich glaube, eine Gefahr wäre natürlich, dass man eine Folge macht und mit der eigentlich ganz zufrieden ist und dann ist die öffentlich und dass sich dann vielleicht eine bestimmte Menschen sich damit überhaupt nicht wohlfühlen oder das Gefühl haben, okay, das war in dem Moment einfach diskriminierend oder einfach unsensibel oder wir haben da über ein Thema gesprochen, zu dem wir überhaupt nicht genug wissen. Also sei das jetzt zum Beispiel Themen, wo es um Black Lives Matter geht. Natürlich sind wir am Ende 2 weiße Frauen. Und wenn wir da einfach da unsere Meinung kundtun, ist halt auch die Frage, inwiefern ist das jetzt gerade notwendig? Oder wenn wir dann halt was sagen, was einfach unsensibel ist und dann dafür Kritik bekommen, dann müssten wir natürlich damit umgehen. Ich denke, das ist dann halt auch wieder das, wo wir uns dann noch so ein bisschen, wo wir uns halt erhoffen, dass wenn wir einen Fehler machen würden, dass wir dann auch offen darüber sprechen oder dann auch dafür gerade stehen. Ich denke, das ist eine Gefahr. Ja, und dann natürlich, alles, was einmal im Internet ist, ist für immer da. Also was, wenn wir in 5 Jahren sagen, so, boah, mega peinlich, ich würde es gerne einfach so gelöscht haben, dann haben wir, glaube ich, ganz schön, ist es, glaube ich, ein bisschen schwierig. Und ja, natürlich, wir machen es auch mit Klarnamen. Das heißt, wenn jetzt jemand uns googelt, dann findet er auch sofort den Podcast. Und wir äußern dann natürlich auch, oder wir äußern unsere politische Meinung schon relativ stark und deutlich. Und ich denke, wenn jetzt jemand da persönlich ein Problem mit hätte, ja, wäre das auch ein bisschen seltsam vielleicht, wenn ich jetzt mich mit jemandem vielleicht über einen Job unterhalte und derjenige hat dann 8 Folgen für den Podcast gehört, muss ich da natürlich auch damit umgehen können.
Zum Thema Relevanz. Also ich hatte, bevor ich angefangen habe, journalistisch zu arbeiten, ein riesen Ding war da einfach bei mir so, hey, okay, klar, ich habe da eine Meinung und ich habe da vielleicht auch eine starke Meinung und ich kenne mich zu dem Thema super gut aus, aber ist das jetzt wirklich relevant für so ein größeres Publikum? Also ist es wirklich nötig, das jetzt so raus in der Öffentlichkeit zu tragen? Wie geht ihr damit um?
Ich kann dich da ganz gut nachfühlen, weil ich habe halt auch manchmal das Gefühl so, also es ist ja sowieso den Vorwurf, den Podcasts oft kriegen, so, warum reden jetzt 2 Leute über ein Thema und warum ist das jetzt interessant oder wo ist die Relevanz dafür, dass das jetzt veröffentlicht wird und warum sollte sich das jemand anderes anhören? Ich glaube, wir versuchen uns, oder unser Ansatz ist ja, dass wir auch dezidiert politikwissenschaftliche Dinge vermitteln und dass wir da halt auch als, okay, vielleicht nur ein Bachelorabschluss, aber auch gerade im Master, natürlich auch Zugang zu Ressourcen haben, denen andere Menschen vielleicht nicht haben. Und dass wir dadurch die Relevanz so ein bisschen gewährleisten. Und wir versuchen halt auch, dass es vielleicht ein bisschen unterhaltsam ist. Aber ja, ich könnte auch verstehen, wenn Leute sagen so, sorry, wenn ich mich mit politischer Theorie auseinandersetzen möchte, dann lese ich halt selbst ein Buch. Aber wir versuchen halt, die Leute vielleicht anzusprechen, die nicht den Zugang haben. Und am Ende des Tages denke ich mir, es ist ja niemand gezwungen, sich den Podcast anzuhören. Wenn man eine Folge hört und man findet das irgendwie dumm und nervig, so dann muss man halt nicht weiterhören. Und deswegen finde ich das dann auch okay, den Podcast weiter zu veröffentlichen.
Habt ihr persönlich irgendwie jemanden, der euch Feedback gibt? Habt ihr einen Freundeskreis, der auch mal vielleicht über ein Skript oder was ihr macht oder so einfach nochmal drüber liest oder drüber hört, bevor ihr es dann wirklich veröffentlicht?
Nee, das haben wir tatsächlich intern nicht. Also am Anfang haben wir schon auch noch öfter mal mit Leuten darüber gesprochen, wie sie es fanden und so. Also vor allem, als wir uns noch nicht so ganz sicher waren oder zufrieden waren. Aber natürlich ist es auch irgendwie eine sehr intime Kritik fast schon, wenn man so einen Podcast fertig gemacht hat und veröffentlicht hat und dann vielleicht auch eine gute Freundin oder ein guter Freund sagt so, an dem Punkt fand ich es ehrlich gesagt so ein bisschen oberflächlich. Aber ja, wir versuchen auch immer so ein bisschen zu ermutigen und sagen dann in der Folge, ey, wenn ihr Feedback oder Kritik habt, bitte schreibt uns. Aber wir haben keine internen Schleifen, die wir noch ziehen, was aber auch einfach daran liegt, dass die Zeit dafür nicht da ist. Also wir machen es ja neben dem Studium und neben dem Job teilweise noch. Und dann passiert es auch oft, dass die Folge erst am Freitagabend aufgenommen ist oder am Samstag erst. Und dann muss sie am Sonntag schon veröffentlicht sein. Und ja, ich denke, das ist vielleicht auch da nochmal ein Grund, warum wir da keine, ja, also so wenig Feedback vorher haben.
Aber kam es schon vor, dass aus dem Freundeskreis mal so kam, so hey, da habt ihr irgendwie nicht so gut recherchiert, oder also wie gehen eure Freunde auch damit um? Gehen sie dann drauf ein und sagen so, hey, voll spannend, fand ich total cool, oder kommt dann auch eben mal, wie du gerade angeschnitten hast?
Also ich versuche, also ich in letzter Zeit, also ich habe auch manchmal das Gefühl, also am Anfang sind natürlich auch alle im Freundeskreis, ey, cool, ihr habt einen Podcast, höre ich mir auf jeden Fall an, aber natürlich hört sich nicht jeder jede Folge an. Und ich kann das auch ganz gut verstehen, dass es ein bisschen seltsam ist, vielleicht einen Podcast zu hören von Freunden. Ich persönlich erzähle das auch gar nicht so gerne. Also ich lerne jetzt nicht Leute kennen und sage so, übrigens, ich habe einen Podcast, bitte hör den an, sondern öfter ist es dann so, dass es so rauskommt, fast schon. Ja, es gab, glaube ich, mal schon sowas von wegen so, naja, an dem Punkt war ich dann nicht so ganz eurer Meinung und so, aber so toll, 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 bis jetzt war das Feedback echt größtenteils positiv. Ich glaube, am Anfang war so ein bisschen der Punkt, dass wir zu viel gelacht haben und dass es einfach ein bisschen nervig ist und vor allem, weil man ja den Humor nicht kennt oder ja, das einfach nicht versteht. Und da haben wir dann auch versucht, daran zu arbeiten und sind jetzt ein bisschen ernster geworden.
Hand aufs Herz, wie strikt seid ihr eigentlich mit euch selber? Also kommt da wirklich, weil du hast ja gerade schon gesagt, manchmal schusselt man und dann ist erst Freitag oder dann nimmt man erst am Samstag auf. Kommt da wirklich alle zwei Wochen eine neue Folge raus oder wie geht ihr auch damit um, wenn einfach mal die Ideen oder die Themen fehlen?
Also ich finde, also bis jetzt, um so ein bisschen, das ist ein bisschen Selbstlob, aber habe ich wirklich das Gefühl, dass wir sehr regelmäßig die Folgen produzieren. Also ich glaube, wir haben insgesamt 2 oder 3 Wochen ausfallen lassen und sonst ist schon bis jetzt jede Woche eine Folge rausgekommen. Und aber es ist natürlich auch so, dass wir selber merken, wann wir mehr Zeit investiert haben in eine Folge. Also dann sind die halt länger, dann sind sie besser recherchiert, dann sind sie auch ein bisschen interessanter und spannender. Und am Anfang hatten wir noch so den Vorteil, dass wir eigentlich auf die Themen zurückgreifen konnten, die wir im Studium bearbeitet hatten. Also Sachen, über die man mal eine Hausarbeit geschrieben hatte oder irgendwie in einem Seminar war. Und inzwischen hat sich das langsam erschöpft. Das heißt, wir stehen dann schon öfter mal vor der Situation, dass wir so sind, okay, über was machen wir jetzt eine Folge? Aber ich hatte schon öfter das Gefühl so, okay, bald gibt's einfach nichts mehr. Aber das Gute an der Politik ist natürlich, dass immer wieder Dinge passieren, über die man dann sprechen kann. Und zum Beispiel in der vorletzten Folge haben wir über Zensur gesprochen oder in der nächsten Folge geht es dann wieder um so einen feministischen Klassiker von Judith Butler. Und von daher ist auf jeden Fall, gibt es viele Themen, die wir besprechen können, aber natürlich würde ich sagen, dass die Qualität auch manchmal ein bisschen schwankt, was halt dem geschuldet ist, dass wir es in der Freizeit machen.
Es gibt ja auch einfach fast unendlich Themen, die man politisch beleuchten kann, deswegen... Eine abschließende Frage habe ich noch. Kannst du dir vorstellen, vielleicht für die Zukunft, also ich weiß ja nicht, wo du auch mal irgendwie beruflich hingehen möchtest oder so, aber einfach ein anderes Format zu nutzen als jetzt den Podcast, wie zum Beispiel einen journalistischen Newsletter oder irgendwie, keine Ahnung, zum Magazin zu gehen oder einfach was Neues auszuprobieren?
Ja, also ich bin, glaube ich, generell so ein sehr unentschlossener Mensch. Also ich würde sehr gerne sagen können, dass ich später mal machen möchte, aber ich bin dann immer noch an diesem Punkt so, oh, ich weiß es nicht. Ich hoffe irgendwie, dass die Erleuchtung eines Tages kommt und ich dann genau weiß, welchen Job ich später machen will. Also tendenziell macht mir die journalistische Arbeit schon auf jeden Fall Spaß und ich könnte mir auch vorstellen, das in einem anderen Format weiterzumachen, wenn es halt passen würde. Aber ich glaube jetzt auch nicht, dass ich konkret jetzt danach suchen würde. Und jetzt wäre, ich will auf jeden Fall in einem Magazin arbeiten, ich will schreiben. Aber ich sage auch so, man soll niemals nie sagen, wer weiß, was nochmal passiert. Und keine Ahnung, vielleicht öffnet der Podcast ja dann doch auch nochmal so ein paar Türen oder Möglichkeiten, dass man das irgendwie noch erweitern kann. Und ich glaube, dem gegenüber wäre ich auf jeden Fall offen.
Das war Paula Landmesser vom politischen Podcast One of the Boys im Interview mit M94.5. Während der Podcast den Fokus auf Gespräche legt, die, wie soll ich sagen, kurzweilig und auch echt richtig intensiv sein können, ist ja das Medium bei einem Newsletter eher was anderes, nämlich ja eindeutig irgendwie die Schrift. Also für mich ist ein Vorteil davon, dass man einfach mal so drüber lesen kann, dass man dank Zwischenüberschriften und anderen gestalterischen Elementen wirklich genau zu dem Punkt springen kann, den man gerade am interessantesten findet, und hat mit unterschiedlichen Kategorien und Gadgets dann die Möglichkeit, das optische Erscheinungsbild auch einfach unterhaltsamer und abwechslungsreicher zu gestalten. Und damit geht's auch jetzt gleich weiter mit meinem nächsten Gast, nämlich Gregor Schmalzried. Der veröffentlicht regelmäßig seinen Newsletter Cool Genug, in dem er über verschiedenste Themen des Internets schreibt und, weil es das Format so wunderbar erlaubt, eine Menge Memes verwendet.
Magst du uns vielleicht mal, auch interessant für unsere jüngeren HörerInnen, deinen Lebenslauf kurz mal so skizzieren? Also was für Stationen hast du durchgemacht? Wie bist du drauf gekommen, das zu tun, was du jetzt tust?
Also ich bin, seitdem ich Teenager war, eigentlich jemand, der sehr viel schreibt und versucht hat, irgendwie kreative Dinge zu tun. Und ich habe festgestellt, dass Journalismus so ein bisschen der einzige Berufsweg war, der mir dafür Geld gegeben hätte, ungefähr so zu agieren. Und über diese Art und Weise hat sich das mehr oder weniger ergeben, weil ich zu M495 gegangen bin, Ausbildungsradio, von da aus dann im Bayerischen Rundfunk, dann im Bayerischen Rundfunk so ein bisschen spezialisiert auf die Themen, mit denen ich mich auskenne, was Internet und so weiter ist. Und gerade jetzt, übers letzte Jahr, habe ich auch die Freude darin wieder entdeckt, Dinge auch einfach mal in erster Linie für sich selber zu machen, ohne dass man direkt einen Einkommensfaktor da dranhängt. Also zum Beispiel einen Newsletter zu schreiben, für den man jetzt erstmal kein Geld bekommt, aber den man einfach gerne schreibt und wo man sich so austoben kann, wie es vielleicht anderswo nicht möglich wäre, wenn man das als Job macht und nicht nur einfach so.
Also vor allem einfach der kreative Aspekt hat dir da gefehlt?
Er fehlt mir nicht, aber natürlich ist es so, dass wenn man beim Bayerischen Rundfunk arbeitet, dann kann man nicht erwarten, dass jeder Redakteur und jede Redakteurin alles einfach so hinnimmt, was man da machen möchte. Und natürlich gibt es Themen, wo ich davon ausgehe, gut, es gibt Leute, die das interessant finden, aber das ist vielleicht nicht unbedingt dieselbe Zielgruppe, für die ich jetzt hier arbeiten soll. Und da kann es ja auch schön sein, wenn man was machen kann, ohne von vornherein gezwungen zu sein, eine Zielgruppe zu erreichen, und einfach mal sagt, hey, wenn es Leute lesen, ist es super, und wenn nicht, dann halt nicht, dann hat es mir trotzdem Spaß gemacht.
Cool genug. Magst du mal ganz kurz beschreiben, welche Themen dich denn so bewegen, was es da zu lesen gibt und auch wie er aufgebaut ist?
Cool genug ist ein Newsletter über Themen aus dem Internet, jetzt mal grob gesagt. Es gibt, habe ich das Gefühl, so ein bisschen eine Lücke, was Berichterstattung, Beobachtung angeht, von zum Beispiel, was irgendwelche Jugendliche auf TikTok machen, ohne dass es direkt die riesige neue Challenge wird. Es gibt Internetjournalismus, es gibt Netzjournalismus, den gab es schon immer, aber der beschäftigt sich in der Regel mit so Sachen wie Datenschutz oder was ist jetzt hier das neue Gadget oder hier die neue spannende App. Und womit er sich nicht so viel beschäftigt, ist, was machen Menschen und vielleicht insbesondere junge Menschen eigentlich im Netz? Also wie verhält man sich da? Was ergeben sich da für spannende psychologische, soziologische Phänomene? Weil da passiert natürlich wahnsinnig viel. Also das ist ja einfach heutzutage im Grunde genommen so der, vor allem über das letzte Jahr wegen Corona, so der primäre Ort, an dem Kultur passiert ist auch.
Ja, du hast ja in deiner Beschreibung auch ganz kurz geschrieben über Netzkultur oder Internetkultur.
Genau, also Kultur, Netzkultur, Internetkultur, das sind alles so Begriffe, die es so ein bisschen treffen und nicht so 100%. Vielleicht gerade im Deutschen klingt Kultur halt sehr nach Theater und Feuilleton und so, was ja gar nicht schlecht ist, aber es ist ein bisschen, ist natürlich ein bisschen eng. Also Memes sind auch Kultur und TikTok-Tanz-Challenges sind Kultur. Das ist alles die Kultur, die uns umgibt, und die Kultur, die natürlich total geformt wird durch die Plattformen, auf denen sie stattfindet. Das ist ja genauso wie quasi Klassischerweise die Theaterbühne hat ja vorgegeben, wie Kultur passiert, weil man hat ein Publikum, das sitzt an einem bestimmten Ort und das will vielleicht irgendwann aufs Klo gehen. Deswegen gibt's eine Pause in der Mitte. Das ist so ein klassischer Fall von, wie sich auf einmal die Form annähert an die Gegebenheiten der Umwelt. Und genau das erleben wir im Internet. Wir erleben im Internet, wie die Tatsache, dass Spotify-Streams anders Geld verdienen als zum Beispiel CD-Verkäufe, Songs sich anders anhören. Die werden jetzt heute anders geschrieben, weil man sich angewöhnen muss, so zu schreiben, dass man möglichst viele Klicks und Streams mitmacht. Mhm. Das Gleiche passiert auf TikTok, auf Instagram, auf Snapchat, auf eine Menge Plattformen oder auch auf ganz obskuren anderen Foren im Netz. Und diese Prozesse sind super aufregend, super interessant und ich habe schon das Gefühl, dass da vielleicht gerade auch noch so ein bisschen die Aufmerksamkeit fehlt. Und deswegen war das so mein Gedanke, das einfach mal selber zu machen. Ich mache das jetzt auch nicht besonders aufwendig. Also Leute sind teilweise überrascht davon, wie wenig Arbeit teilweise in so einem Post steckt. Das liegt aber daran, dass das einfach Themen sind, mit denen ich mich sowieso schon beschäftige seit Ewigkeiten. Weil ich bin einfach ein Internetkind. Ich kenne diese ganzen Sachen ganz gut. Das heißt, ich muss jetzt auch nicht jedes Mal mich komplett neu einlesen. Und ja, das war natürlich auch ein Grund, warum ich mir so ein Thema aussuche und nicht irgendwas anderes, weil das was ist, wo ich einfach, wenn ich Bock habe, drauf losschreiben kann.
Das heißt, die Themen, über die du schreibst, sind wirklich Sachen, die dir im Alltagsleben über den Weg laufen, wo du sagst, okay, hier hast du jetzt ein lustiges Meme gefunden und da möchtest du jetzt irgendwie mehr dazu sagen, weil du hast irgendwie erkannt, keine Ahnung, da gibt's vielleicht ein Muster oder ist dir schon öfter jetzt mal über den Weg gelaufen und jetzt gehst du da mal in die Tiefe?
Genau, in der Regel ja. Also es sind meistens einfach Sachen, die mir auffallen auf meinem so, wenn man entwickelt da so ein bisschen ein Auge für, das ist bei ganz vielen Themen so, wenn man sich irgendwie spezialisiert auf irgendein Feld, fängt man an, das überall zu sehen. Mhm. Genauso wie jetzt ein Architekt sich angewöhnt, wahrscheinlich Häuser anders anzugucken als eine normale Person, fange ich halt an, das Internet ein bisschen analytischer zu sehen. Das macht aber auch Spaß. Also man kann da so ein bisschen eine Herausforderung da drin zu sehen, weil man halt nicht einfach nur ein Video irgendwo sieht, sondern man denkt sich, oh, das ist interessant, was der da macht. Das habe ich neulich mal irgendwo anders gesehen und so vielleicht auch ein bisschen Muster und so weiter erkennt.
Ja. Du hast gerade schon gesagt, dass er relativ simpel ist, der Newsletter. Nochmal zum Aufbau zurück. Hast du da irgendwie Kategorien oder Themenblocks, die du da pro Newsletter einmal irgendwie einsortierst oder schreibst du einfach drauf los, was gerade so passiert?
Das hat sich ein bisschen geändert. Das ist auch eine ganz tolle Sache am Newsletter schreiben, insbesondere wenn man dafür kein Geld verlangt. Man kann einfach machen, was man will. Das ist das Einzige, was mich da irgendwie abhält, ist so diese, ich will natürlich nicht, dass Leute entabonnieren. Das ist so das eine, an das ich mich halte, aber darüber hinaus habe ich schon super viel rumexperimentiert. Ich habe so über die ersten Monate habe ich immer so mehrere Stories in einer Woche gemacht. Dann auch ein bisschen kürzer. In letzter Zeit gehe ich eigentlich eher drauf, dass ich eine längere Geschichte schreibe über ein bestimmtes Phänomen, über ein Thema und dann im Abschluss, das machen eine Menge Newsletter ganz gerne, noch so eine Sammlung von interessanten Links, die mir untergekommen sind, vielleicht mit einer kleinen Einordnung, aber jetzt nicht mehr ganz groß. Das heißt, im Wesentlichen mache ich einfach pro Ausgabe eine Geschichte, die ich spannend finde und hau noch so ein paar extra Links unten drunter. Das ist gerade das Format, was funktioniert. Wer weiß, vielleicht ändere ich das aber auch wieder, wenn ich Bock habe.
Das machen echt viele. Es ist mir auch, ich habe einige Newsletter abonniert und so diese Listen unten, das finde ich immer ganz spannend, gerade wenn man irgendwie gerade im Moment keine Zeit hat, den langen Text zu lesen, dann scroll ich immer runter und habe dann diese weiterführenden Links. Und da sind echt coole Sachen oft dabei, also Essays, Tweets, was auch immer, irgendwelche Videos und so. Das ist irgendwie ganz cool, um auch irgendwie selber so seine Allgemeinbildung so ein bisschen zu erweitern.
Ja, und es ist auch schön, weil man kann so ein bisschen den Algorithmen entkommen. Mhm. Also ich glaube, eine Menge Leute haben es satt, dass sie von den Feeds die ganze Zeit zugeballert werden und so weiter. Also ich meine, ich bin leider heavy Twitter User, aber ich würde nie behaupten, dass es gut für mich ist. Newsletter ist insofern schön, weil ich weiß, das steht jetzt nicht da, weil irgendein Algorithmus dachte, ich würde mich drüber aufregen, sondern das steht da, weil die Person, der ich quasi jetzt meine E-Mail-Adresse anvertraut habe, meinte, hey, vielleicht interessiert es euch. Und das ist eigentlich eine sehr schöne oldschooler Art, um auf Themen und Artikel zu stoßen und die gefällt mir eigentlich sehr viel besser, als das irgendwie vom Algorithmus reingeballert zu bekommen.
Ja, es hat ein bisschen was von so einer Brieffreundschaft, finde ich tatsächlich. Also so dieses keine Ahnung, so zu dem Kreis zugehören, wo man dann einfach so schön kuratierte Infos oder Gedichte oder je nachdem, für welche Sparte man sich halt interessiert, dann so zugespielt bekommt. Das ist eigentlich echt toll.
Das ist schön, dass du das sagst. Es gibt einen gern wiederholten Tipp, den ich, glaube ich, nicht 100% beherzige immer. Aber einer der Standardtipps ist, dass man, wenn man Newsletter schreibt, im Singular schreiben soll. Also man soll nie an ihr schreiben, wie man das auf Twitter oder so machen würde, sondern man soll immer du schreiben, weil es eine Kommunikation einfach zwischen zwei Personen ist. Es gibt zwar mehrere von diesen zwei Personen, weil die E-Mail rumgeschickt wird, aber wenn ich einen Newsletter empfange, dann empfange erstmal ich den in meinem persönlichen Postfach. Und das ist schon auch was es sonst nicht so viel mehr gibt im Internet, weil wir eigentlich mehr uns gewöhnt sind, dass wir auf Content stoßen, der uns irgendwie hingelegt wird, zusammen mit allen anderen. Und nicht, dass wir tatsächlich das Gefühl haben, hier kommt jetzt eine Nachricht an mich wirklich rein.
Meinst du, dass es vielleicht generell so ein Internet-Trend ist? Also ich habe jetzt zum Beispiel heute gerade erst wieder einen Newsletter gelesen, der darüber philosophiert, ob Instagram tot ist. Ich spüre das selber auch so ein bisschen. Meinst du, es ist wieder so ein Trend mehr hin zum Persönlichen, weg von diesen riesen Communities und diesem riesen Publikum, das man da auch mit diesen Massen-Followern hat, dass es wieder mehr privater, persönlicher, intimer wird?
Also ich würde dem grundsätzlich auf jeden Fall zustimmen. Ich glaube, es gibt einen totalen Drang so auch nach Entschleunigung. Das ist auch schön, also dass ein Newsletter was ist, was ich lesen kann, wann ich will. Ich kann es mir zurechtlegen, ich kann sagen, oh, nach heute Abend habe ich Zeit. Ich bin so jemand, ich nehme mir meistens immer morgen so eine halbe Stunde, eine Stunde, um einfach mal das Zeug durchzulesen, was so reinkam. Das ist immer sehr angenehm. Das geht sonst bei anderen Plattformen nicht so. Ich bin mir aber nicht sicher, ob das notwendigerweise eine Konkurrenz aufmacht zu zum Beispiel Instagram. Wenn dann eine Konkurrenz auf, glaube ich, zu Facebook und zu Twitter und zu den klassischen Nachrichtenkanälen. Instagram, gut, vielleicht ist das meine Instagram-Usage, aber Instagram ist dann doch visueller. Ich glaube, jemand, der zum Beispiel seine Nachrichten über Insta konsumiert, wird das jetzt nicht als Newsletter, wird nicht auf Newsletter umsteigen, weil es eben zu sehr ein anderes Medium ist. Sehr textlastig natürlich, der wird jetzt nicht viel mit News, mit Videos und so weiter gearbeitet. Aber ich glaube schon, dass so diese, es ist eigentlich ganz süß, es gab ja in der Pandemie haben wir uns ja super viel auf die, vor allem im ersten Lockdown ging es ja super viel um, jetzt backen wir alle Bananenbrot und jetzt finden wir irgendwie wieder zurück zu unseren zu den Dingen in der physischen Welt und nichts ist gerade mehr im Trend, als irgendwie sich selber ein Bett zu bauen und lauter so Zeug.
Ja,
und
wir haben im Freundeskreis auch Briefe geschrieben wieder.
genau sowas. Und in gewisser Weise stellt der Newsletter vielleicht so eine ähnliche Entwicklung dar, nur dass es natürlich immer noch im digitalen Raum ist, aber es ist eben auch so eine Oldschool-Variante des digitalen Raums, weil man das theoretisch rein technisch gesehen ist, das, was ich in meinem Newsletter mache, ist zwar irgendwie ein Trendding gerade, ist aber rein technisch gesehen überhaupt nicht wirklich anders, als was man vor 20 Jahren hätte machen können. Also es ist so ein bisschen ein Rückbesinnen auf Dinge, die eigentlich immer ganz gut funktioniert haben und eigentlich hätten wir uns gar nicht so groß davon entfernen müssen. Das glaube ich schon, dass da drin mitschwingt. Und ich glaube, dass das vor allem mit auch der Entschleunigung zu tun hat, dass Instagram, TikTok und so weiter sind einfach sehr, sehr laut und sehr voll und sehr anstrengend. Und Newsletter hat sehr viel weißen Raum auch dazwischen, zwischen den Buchstaben und ist in erster Linie Text und lässt dir auch einfach mal Zeit für dich. Das ist bei den meisten anderen Content-Formen einfach nicht der Fall. Außer natürlich, man ist ganz cool und liest ein Buch.
Ja, du hast jetzt gerade schon den Trend angesprochen. Also ich kann es mir persönlich nicht so richtig erklären, warum zurzeit Newsletter und auch Podcast einfach so boomen. Also gefühlt jeder Zweite in meinem Bekanntenkreis hat seinen eigenen Podcast und spricht dann mal über politische Themen, über Modethemen, wie auch immer. Hast du da irgendwie eine Ahnung oder was war für dich auch so ausschlaggebend, wirklich so ein konkretes Erlebnis, warum du jetzt gesagt hast, ich schreibe jetzt meinen eigenen Newsletter?
Du hast ja jetzt zwei Sachen auf einmal gefragt, weil die Podcast-Newsletter-Differenzierung ist ganz interesting. Aber ich mache das dann gleich. Es sind sehr viele Sachen auf einmal, glaube ich, die da zusammenspielen. Es ist einmal, dass es möglich ist, Sachen zu monetarisieren, die man früher nicht monetarisieren konnte. Es ist heute relativ leicht, insbesondere wenn man schon so ein bisschen eine Karriere hat und ein bisschen ein Publikum hat, sich mit Content unabhängig von einem Verlag, unabhängig von einer Zeitung oder irgendwas anderem selbstständig zu machen. Das ging früher einfach nicht. Das heißt, das zieht natürlich eine Menge Leute auf solche Kanäle. Die einfache technische Verfügbarkeit ist natürlich ein Ding. Podcast-Mikrofone sind viel billiger geworden. Bei Newslettern spielt das insofern wahrscheinlich nicht ganz so eine Rolle, weil technisch gesehen hat sich da nicht so viel getan. Es haben sich aber Plattformen gebildet, die das Ganze nochmal technisch simpler und effizienter gestalten und vor allem kostenlos. Also Substack, die größte Plattform im Moment, die ist, wenn man seinen Newsletter nicht verkauft, sondern gratis anbietet, komplett kostenlos. Und kostet quasi nur dann Geld, wenn man damit auch Geld verdient. Das ist ein Modell, was natürlich super gut funktioniert, um so Leute wie mich ranzuholen, die das einfach mal so freizeitmäßig ausprobieren. Und es ist natürlich auch eine Frage der Freizeitgestaltung. Also ich glaube, da könnte man vielleicht über das letzte Jahr sagen, dass eine Menge Leute zu Hause gesessen sind und auf einmal eine ganze Menge Zeit hatten, um sich mit Projekten zu befassen, die sie immer mal machen wollten. Und jetzt irgendwie geht's. Und da gehört natürlich sowas schon relativ schnell dazu. Ich kenne auch eine Menge Leute, die einen Podcast haben. Ich kenne auch eine Menge Leute, die einen Newsletter haben. Ich finde es immer deutlich angenehmer, jemandem zu sagen, hey, folge doch meinem Newsletter, als folge meinem Podcast, weil ein Podcast verlangt viel mehr ab. Ein Podcast, ich finde in gewisser Weise ist mittlerweile ein bisschen vermessen, irgendwem zu sagen, hey, hör dir mal 50 Minuten lang meine Gedanken an. Das hat etwas. Es ist ein bisschen vermessen. Es geht ein bisschen so, da müssen schon sehr gute Gedanken sein. Ich hab nicht so viel Zeit im Tag. Mhm. Und Newsletter kann man auch konsumieren, lesen, ihn sehr viel schneller. Wie du schon gesagt hast, man kann auch einfach kurz überfliegen, wenn einem die Ausgabe gerade nicht so taugt, merkt man das wahrscheinlich relativ schnell und man liest so ein bisschen die Links unten, klickt auf einen Artikel, findet den interessant und hat trotzdem was davon. Das funktioniert bei einem Podcast nicht. Ein Podcast verlangt da sehr viel mehr von einem ab. Und deswegen ist, glaube ich, ein Newsletter auch ein besseres Modell, um sich einfach mal auszuprobieren, weil man nicht direkt so viel rein investiert, sondern wenn es niemand liest, liest halt niemand. Ist überhaupt nicht schlimm, kostet keinen Speicherplatz irgendwo, niemand stört sich dran. Und das gefällt mir schon ganz gut daran. Wobei mein Newsletter natürlich Leute lesen. Nicht so, als wäre der. Lest auf jeden Fall coolgenug.de.
Gregor Schmalzried war das. Er ist der Herausgeber des Internetkultur-Newsletters Cool Genug. Dieser erscheint wöchentlich und bedient mit seinen Entdeckungen in jedem Fall eine Nische, die viele Abonnenten haben sollte. Das Schöne an Newslettern und Podcasts ist ja eigentlich, dass das die Plattformen sind, auf denen sich JournalistInnen so richtig kreativ austoben können. Also eigentlich kann man es ja so sehen, dass Schreiben oder halt Sprechen ein Hobby ist, das sie dann zum Glück mit einem Publikum teilen. Also es ist irgendwie viel persönlicher und ich würde auch sagen intimer tatsächlich, weil man so einen Einblick bekommt in eine Denkenswelt von einem Menschen. Und das geht ja voll darüber hinaus, darüber, was sie jetzt halt für eine Zeitung schreiben, in einem Artikel, in einem politischen Artikel auch meinetwegen, wo ja dann auch ein Stück weit eine Meinung vielleicht dahinter steckt. Aber wenn man einfach so einen Newsletter in sein E-Mail-Postfach bekommt, dann ist das ja ein total intimer Akt irgendwie. Man kriegt dann einen Einblick und hat das Gefühl, da geht so eine Tür auf zu einer Person, zu einem Menschen. Also ich finde es ein bisschen so, wie wenn irgendjemand von einem Freund oder von einer Freundin eine E-Mail bekommt, oder wenn man halt irgendwie Freunden dabei zuhört, wie sie sich über ein Thema unterhalten. Also ich persönlich höre zum Beispiel einer Person ja ganz anders zu, wenn ich an dieser Person auch ein soziales Interesse habe. Also ich lese auch eine E-Mail viel freudiger und interessiert dadurch, vielleicht auch mit der Intention, wirklich jetzt mal aus dieser E-Mail rauszufinden, was mir besonders gut gefällt, wenn ich die Person, von der die E-Mail dann kommt, persönlich kenne oder wenn ich die Person mag oder irgendwie bewundernswert finde. Und so könnte ich mir auch vorstellen, dass ihr auch Informationen auf eine viel sozialere Art beziehen könntet, als wenn man jetzt zum Beispiel nur Schlagzeilen liest. Das ist dann für mich zumindest Bildung auf einer anderen Ebene und auch eine tolle Gelegenheit, sich so ein Nischenwissen anzueignen. Und wenn ihr zum Beispiel darüber nachdenkt, selber was zu veröffentlichen, dann sind genau das super tolle Startmöglichkeiten. Andererseits muss man natürlich auch sagen, dass der Markt gerade bei Podcasts inzwischen echt überlaufen ist und man wirklich ein sehr besonderes oder eigenes Thema braucht, eben eine richtige Nische, damit man überleben kann. Allerdings muss man auch sagen, dass der Buchmarkt zum Beispiel jetzt im Vergleich auch super überlaufen, in Anführungszeichen, ist. Und trotzdem sagt dir ja auch keiner, dass du jetzt lieber doch kein Buch schreiben sollst, wenn du eine echt gute Idee hast. Deswegen kann man es echt einfach mal ausprobieren. Und das Coole, gerade auch bei Newslettern zum Beispiel, ist es, dass es viele kostenlose Anbieter gibt, die dir da helfen, auch mit dem Formatieren und so weiter. Und wenn du halt das Produkt kostenfrei anbietest, fällt halt auch voll der Druck weg, da jetzt wirklich so den Knaller rauszuhauen und dass es von Anfang an ein super Erfolg sein muss. Wie Gregor auch vorhin so schön gesagt hat, solange niemand entabonniert, ist ja eigentlich alles gut. Von mir jetzt zum Schluss noch wirklich ein Appell. Abonniert Newsletter, unterstützt damit freischaffende JournalistInnen, hört euch Podcasts an, informiert euch und sucht euch eine Nische, die euch taugt. Probiert's in jedem Fall aus, wenn ihr irgendwie Interessen in diese Richtung haben solltet. In diesem Sinne bedanke ich mich bei euch fürs Zuhören. Ich bin Theresa Hofmeister und das war eine neue Folge von M94.5 to go.
M94.5 to go.
M94.5 to go ist eine M94.5 Produktion. Ein Angebot der Media School Bayern.